Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hallo Samuel, grüß dich.
Na, alles fit?
Ja, bei mir schon. Ich musste nur gerade hier am Bildschirm was umstellen, weil ich nur die Hälfte deines Gesichtes gesehen habe. Es ist dann doch ein bisschen anstrengender, dann mit dir zu reden, wenn ich nicht die komplette Mimik und Gestik mitbekomme, aber jetzt passt's.
Ja, du hättest doch einfach spiegeln können. Du weißt doch, attraktive Gesichter sind symmetrisch.
Ja, probiere ich beim nächsten Mal, aber wir haben schon so ab und zu Probleme mit der Technik. Da muss ich jetzt nicht sowas noch ausprobieren.
Das stimmt. Ja, ein bisschen Zeit ist ja ins Land gegangen seit unserem letzten Podcast. Und das letzte Mal haben wir ja was ganz Neues ausprobiert. Wir haben uns eine Webseite angeschaut von einem ganz komischen Institut. Und jetzt sind wir ja auf etwas gestoßen, was das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz veröffentlicht hat.
Ja, ganz interessant. Die Analyse zu der Doppelgängerkampagne, die hatten wir ja auch schon mal besprochen gehabt. Also im Endeffekt ging es darum, aus Russland herausgesteuert, ja, Propaganda vor allem in Europa zu verteilen, um im Endeffekt so ein bisschen hier die Bevölkerung aufzuwiegeln. Und in dieser Analyse, die sehr interessant ist, aber auch sehr technisch, da wird genau beschrieben, wie man da vorgegangen ist, mit welchen Infrastrukturen, mit welchen Verteilungswegen diese Informationen an den Mann oder an die Frau gebracht wurden. Und ja, eines der Zielwebseiten, also sprich, wo diese Propaganda verteilt wurde, ist die Webseite, die wir uns letztes Mal näher angeguckt haben. Also die denea.org, dieses Jahr diese vermeintliche Think Tank, welche sich zum Ziel gesetzt hat, ja, ausländische Beeinflussung in Deutschland zu unterbinden. Was natürlich so ein bisschen ironisch ist, ne, dass ein ausländischer Nachrichtendienst, also vermute ich mal, steckt dahinter, so eine Seite aufrechterhält, um in Deutschland vor ausländischer Beeinflussung zu warnen. Aber ja, so sieht man, viele dieser Themen, die wir ansprechen, sind miteinander verwandt, gar nicht so weit voneinander entfernt. Und es hat mich natürlich gefreut, das da drin zu sehen, weil das natürlich auch das bestätigt hat, was wir selber recherchiert hatten.
Ja, ich fand es auch mega spannend, als ich darauf gestoßen bin, weil es genau die Sachen aus unseren letzten Podcasts irgendwie zusammengefasst hat. Einmal diese Doppelgänger-Kampagne und dann noch die Webseite, die wir uns angeschaut haben. Ja, also wir werden es verlinken, dann kann man nachlesen, was das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz da noch so entdeckt hat. Dann haben wir uns ja für den Einstieg überlegt, wir machen mal so einen kleinen Abriss über ein paar Neuigkeiten, die es gab. Und eine Sache, die mir ein Kursteilnehmer gezeigt hatte oder ein Problem, das er mir vielmehr geschildert hat, war in puncto WhatsApp. Und zwar hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass bei WhatsApp die Screenshot-Funktion unterbunden wird, wenn man ein Profilfoto zum Beispiel sichern möchte. Das heißt, wenn man in der App versucht, das Profilbild über einen Screenshot zu sichern, dann kriegt man so eine schöne Mitteilung, dass WhatsApp das zum Schutz der Privatsphäre unterbindet. Und zumindest mit den eingebauten Screenshot-Funktionalitäten ist das dann nicht mehr möglich. Der Umweg, der weiterhin funktioniert, ist eben über die Web-Variante. Und da kann es dann sein, dass die Datei als File.enc für encrypted benannt ist, dann muss man einfach nur die Dateiendung umbenennen und dann kann man das Bild wie gewohnt betrachten. Und gibt natürlich noch so ein paar alternative Wege über Tritt-Apps und im schlimmsten Fall, was auch immer eine Variante ist, ist natürlich das Handy selbst abzufotografieren. Das ist aber natürlich die schlechteste Variante, weil da viele Informationen verloren gehen.
Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, womit wir uns tagtäglich rumschlagen müssen. Eine Sache geht nicht mehr, dann müssen wir einen Workaround finden. Manchmal gibt es da unterschiedliche und ich kannte das auch nicht, bis du mich vorhin darauf angesprochen hast. Und wir haben es natürlich hier live ausprobiert, aber allein schon die Tatsache, das finde ich ganz witzig, dass du ja dann in dem Web-Client für WhatsApp das Profilbild runterladen kannst und die haben halt einfach nur eine andere Dateiendung da dran gehangen. Dann kann man sich das ja alles komplett sparen. Oder halt ganz normal mit dem Screenshot voranzugehen. Heißt also, wenn ich dann zukünftig OSINT-Recherchen am Handy betreibe und ich mache das sehr, sehr häufig und will dann tatsächlich das Profilbild einer Person zum Beispiel einer Rückwärtsbildersuche unterziehen, dann ist es auf dem Handy dann zumindest mal ein bisschen schwieriger als bisher.
Oder du brauchst ein zweites Handy, mit dem du das erste abfotografieren kannst. Aber später haben wir ja noch eine Lösung, wie wir das dann umgehen können. Zumindest für die Bilderrückwärtssuche.
Genau.
Genau. Dann Google ist irgendwie sowieso so ein Dauerbrenner, wenn es zum Thema OSINT kommt. Google hat nämlich so ein paar Änderungen vorgenommen, nachdem jetzt ja der Suchcache endgültig verloren gegangen ist. Also auch über den Suchoperator Cache-Doppelpunkt kommt man nicht mehr daran, hat Google aber die Wayback Machine mit integriert. Das heißt, wenn man in die Informationen zu einer Seite in der Trefferliste geht, dann hat man da unter Umständen auch den Link zur Wayback Machine. Wenn sie denn online ist, die haben ja in der letzten Zeit leider ein paar Angriffe über sich ergehen lassen müssen. Aber nach Auskunft von dem Internet Archive sind die ganzen Daten sicher und im Moment haben sie es, glaube ich, auch wieder zum Laufen gebracht.
Ja, ich habe schon in den vergangenen Folgen so ein bisschen meinen Frust geäußert, was Google-Produkte anbetrifft, weil da gefühlt immer mehr wegbricht, immer weniger geht. Tatsächlich zum Beispiel nutze ich privat bei der Standardsuche inzwischen eher Bing als Google, weil da die Ergebnisse für mich teilweise besser sind. Aber ich finde es halt immer schade und ärgerlich. Aber das ist auch wieder ja, ganz normal das Leben eines OSINTers. Ständig fällt irgendwas hinten runter, bricht irgendetwas weg und man muss sich anders orientieren. Und als wenn das nicht reichen würde mit dem Cache und überhaupt den schlechteren Suchergebnissen, kam jetzt Google im Browser, in Chrome, nochmal auf die Idee, uns als OSINTern das Leben nochmal etwas schwerer zu machen.
Genau, denn sie setzen jetzt das schon lange angekündigte Google Manifest Version 3 noch stärker durch. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Im Grunde macht es Apps oder Plugins wie zum Beispiel uBlock Origin das Leben schwer und die haben dann zukünftig nicht mehr die Funktionalität, wie man es eben gewohnt ist. Das heißt, auch hier das Dauerthema, was eben uns in OSINT begleitet, wir müssen uns anpassen und mit Veränderungen umgehen. Google ist da leider immer ganz vorne mit dabei, auch Entscheidungen zu treffen, die für die Nischennutzer im Bereich Internetrecherche nicht immer die besten sind. Auch in Bezug auf den Google Cache und die Wayback Machine. Ich glaube, Ritu war es, die dann auf den Beitrag von Google nur kommentiert hat. Ja, danke, dass ihr das eingefügt habt. Sonst hätte es mehr geholfen, wenn ihr einfach den Cache beibehalten hättet. Und das bringt es ganz gut auf den Punkt, dass da eben Funktionen verloren gehen, die sehr wertvoll waren.
Aber andererseits muss ich sagen, macht es das Ganze auch sehr spannend, wenn es immer wieder Änderungen gibt, weil das zwingt uns dazu, am Ball zu bleiben. Also wir können uns jetzt nicht hinsetzen und ein halbes Jahr lang überhaupt nicht in den Rechner reingucken oder ins Handy und dann erwarten, dass wir das Gerät wieder hochfahren und alles genauso funktioniert. Und somit, so ärgerlich das auch ist, umso besser ist es dann, dass man selber immer wieder am Ball bleibt, selber recherchiert, selber neue Methoden, neue Prozesse für sich definiert, wenn irgendwas wegfällt. Und das finde ich tatsächlich auch mit das Spannende an der Tätigkeit Internetrecherche oder an OSINT allgemein. Also man kann sich leider nie ausruhen.
Auf jeden Fall. Und deswegen lebt OSINT auch ganz stark vom Netzwerken und dem Austausch. Und ich habe es ja gesagt, mich hat ein Kursteilnehmer darauf hingewiesen und ich lerne eigentlich in jedem Kurs selbst auch wieder was Neues, weil jeder nochmal eine andere Herangehensweise hat oder ich mit einem Problem auch konfrontiert werde, was für mich bis dahin nicht bestand, weil ich den Use Case nicht hatte. Und dann setzt man sich damit auseinander. Ganz lustig, gerade letzte Woche hatte ich in einem Kurs die Suchoperatoren durchgenommen. Und bei Bing gibt's ja den Suchoperator IP-Doppelpunkt. Und bei dem kannst du ja schauen, welche Domains liegen unter der gleichen IP. Und der hat ja so das Problem, dass wenn du den verwendest, du einfach nur eine weiße Seite angezeigt bekommst. Und ich hatte bisher immer diesen Workaround, dass man in der URL einfach alles nach der IP rauslöscht und dann die Seite eben lädt und dann sieht man die Suchergebnisse. Jetzt ist aufgefallen, dass wenn du einfach hinter der IP-Adresse ein Komma eingibst, also bei der Suche IP-Doppelpunkt, dann die IP-Adresse von dem Server und dann ein Komma, dann lädt die Seite auch korrekt. Also ich vermute, dass da in der, wie Bing die URL zusammensetzt, irgendwo ein Fehler ist und die Variablen dann miteinander kollidieren und das Komma oder ein Semikolon funktioniert auch, das dann behebt. Fand ich ganz spannend.
Siehst du, jetzt habe ich auch wieder was Neues hinzugelernt. Also man lernt nie aus.
Niemals. Vor allem in dem Themenfeld. Fluch und Segen zugleich.
Ja, und es gibt immer wieder neue Plattformen, Tools, Methoden, die auftauchen und natürlich im vergangenen Jahr ganz, ganz viel, was mit dem Thema KI zu tun hat. Auch Fluch und Segen zugleich, wenn man ehrlich ist. Eines der spannenderen Projekte, über die wir uns auch schon zwei, dreimal unterhalten haben, ist die Webseite oder die Plattform geospy.ai und das haben wir schon angeschnitten, wie das Ganze funktioniert, aber da gibt's jetzt nochmal eine zusätzliche Funktion da drin, die ich auch ganz interessant finde und die auch so in Richtung Gamification des Ganzen geht.
Genau, wer GeoGuessr kennt, der wird sich daran erinnert fühlen, denn GeoSpy hat jetzt, wenn man die Seite öffnet, so ein Spiel. Man kann quasi gegen die AI antreten. Kann man jetzt natürlich sich auch die Frage stellen, wie fair ist das, wenn der Toolanbieter da so ein Spiel aufsetzt, aber tatsächlich macht es ganz schon auch Spaß und hilft einem natürlich auch so die Fertigkeiten ein bisschen zu trainieren und man sieht natürlich, wie gut ist man jetzt gegenüber der KI, die da gegen einen antritt. Also kann man durchaus mal spielen, seine Geolocation Skills ein bisschen auf ein höheres Niveau bringen. Ja, ganz, ganz spannende Sache. Und die Deutsche Welle hat ja auch ein Tool zumindest schon angekündigt und für Beta-Tester zur Verfügung gestellt. Das nennen sie Spot. Was macht denn Spot, Matthias?
Ja, das ist auch eine ganz spannende Anwendung, die mittels KI Geolocating unterstützt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es jetzt natürlich noch nicht ausprobieren können. Das steht erst im November diesen Jahres an. Dann kann man aber dort ein Bild hochladen und in dem Bild werden dann Objekte automatisch erkannt und klassifiziert und mit dem OpenStreetMap-Label oder Tag versehen. Also in dem Artikel, den wir auch teilen, ist dann das Beispiel einer BTS, also eines Masten, eines Handymasten und eines Strommasten. Und dann kann man diese Informationen nutzen, um das zum Beispiel in Richtung Overpass Turbo zu übertragen. Also such mir mal den Strommasten neben dem Handymasten. Also das, was wir bisher händisch machen mussten und dann in Overpass Turbo quasi in dieser kleinen Programmiersprache eingeben mussten, soll durch dieses Spot-Tool automatisiert werden. Also was ganz Spannendes, worauf ich mich tatsächlich freue, das mal auszuprobieren. Denn jeder, der schon mal mit Overpass Turbo gearbeitet hat, weiß, dass das nicht ganz so trivial ist und dass das ja wirklich quasi eine kleine Programmiersprache ist. Und wenn man so einer ist wie ich, Programmiersprachen nicht ganz so gerne mag, dann stellt das einen doch ab und zu mal vor eine Herausforderung.
Ja, auch allein die OSM-Tags da zu kennen, also OpenStreetMap-Tags, zu wissen, wie ist das jetzt benannt, das nimmt einem da natürlich schon ganz viel Arbeit ab. Ja, dann hattest du zwei Beispiele aus dem Bereich Sport mitgebracht.
Ja, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weg von OSINT und gucken uns ja unsere digitale Hygiene an, unseren eigenen Webauftritt. Und wir beide wären ja nicht müde, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darüber zu informieren. So im Grunde genommen, dass alles, was man im Netz über sich selbst postet und selbst preisgibt, auch irgendwann gegen einen verwendet werden kann. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig für Eltern, vor allem bei Kindern, darauf zu achten, was teilen die Kinder denn? Und dann sind mir zwei Artikel aufgefallen oder zwei Sachverhalte, die fand ich ganz interessant. Das eine war der Coach der Detroit Lions, also einem NFL-Football-Team, wo eine Freundin seiner Tochter seine Adresse gedoxt hat. Und das dann quasi für alle öffentlich sichtbar war, also zumindest mal in dieser Snapchat-Blase, wo das gemacht wurde. Und sowas ist natürlich etwas, was man nicht haben möchte, also dass unsere Privatadressen bekannt gegeben werden. Das war jetzt mal in einem kleineren Umfang. Das kann aber auch anders laufen, wie im Falle eines Fußballers in Mailand, wo dann der örtliche Bürgermeister ganz stolz darauf war, dass der in diese Region gezogen ist, in diesen Ortsteil, und hat das öffentlich gepostet. Und in dem Ortsteil gibt's nicht ganz so viele Ecken, wo man als reicher Mensch wohnt. Und somit fühlte sich der Fußballer ja in seiner Privatsphäre eingeschränkt, bedrängt, hatte die Befürchtung, dass man ihn doch ab und zu mal besuchen geht, und der ist dann umgezogen. Und auch, wie gesagt, immer wieder die Phrase von uns, mal drauf zu achten, was man selber postet, aber auch wirklich zu gucken, was andere über einen posten, und sowas auch mal gerne anzusprechen: hey du, ich möchte das nicht. Und jetzt waren es ja in diesen beiden geschilderten Fällen Anschriften oder Bereiche in einer Stadt, die öffentlich bekannt geworden sind. Das trifft aber natürlich genauso auf Bilder zu, die wir von uns posten. Ich meine, wir zwei sind im Netz ja sehr präsent. Also ja, da kann man sehr gut Rückwärtsbildsuchen mitmachen. Aber das ist jetzt etwas für jemanden, der nicht ganz so in der Öffentlichkeit steht, vielleicht auch bedenklich, wenn man ein Bild von sich im Netz postet.
Absolut. Ja, bei uns ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Wir haben Bilder, Videos, einen Podcast. Von uns gibt's genug Daten. Was mir eben, als du das gesagt hast, noch eingefallen ist, das habe ich nämlich die Tage im Radio gehört. Die Telekom, die engagiert sich jetzt auch gegen Hass im Netz. Und die Telekom ist ja gerade in den letzten Jahren bei mir zumindest sehr positiv aufgefallen mit ihrem Werbespot zu den Kinderbildern. Hast du sicherlich auch gesehen, wo dann eben im Kinosaal die kleine Tochter über KI älter gemacht wird und sich dann eben diesen ganzen Problemen, die im Internet und den sozialen Medien ja konfrontiert damit, die Eltern, und zeigt eben das Risiko. Und du sagst es so schön, wir werden nicht müde, das Thema immer wieder aufzubringen, und ich kann auch echt nur jede Hörerin, jeden Hörer dazu ermutigen, das Thema auch präsent zu machen, auch im Freundeskreis anzusprechen, weil die Leute sollten es eigentlich besser wissen, aber sie wissen es nicht besser, und wir haben echt viele, viele Themen, auch Kriminalitätsformen, die sich jetzt erst entwickeln. Wer in Hamburg dabei war und den Vortrag vom Roman gehört hat zu Cybergrooming, da läuft es einem echt eiskalt den Rücken hinunter, was teilweise da gemacht wird. Und wenn man
da. Du hast ja auch einen Artikel dazu geteilt. Den hat es mir geschickt gehabt vor ein paar Tagen aus der Computerbild.
Genau.
Wo schlussendlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gerade bei Kindern und Jugendlichen mittels KI-Apps Nacktbilder erstellt werden, diese dann genutzt werden, um die Kinder und Jugendlichen zu erpressen.
Genau, ja. Das ist quasi die nächste Stufe. Das bisher war es ja beim Cybergrooming so, dass wirklich vorher diese Interaktion stattfindet und man die Jugendlichen dann dazu bringt, dass sie entsprechendes Material von sich schicken. Mit dieser neuen Variante ist es dann eben so, man braucht irgendein Bildmaterial, einfach nur ein Foto mit dem Gesicht, und schon kann man entsprechendes Material anfertigen. Also das ist schon schockierend, welche Wege da gegangen werden.
Also wie immer, die eigene digitale Hygiene wahren, um sich möglichst nicht angreifbar zu machen. Und nochmal, liebe Eltern, ganz, ganz wichtig, das fängt bei euren Kindern an, dass die auch wissen sollten, dass alles, was ins Netz hochgeladen wird, im weitesten Sinne auch gegen einen verwendet werden kann. Also ich habe es meiner Tochter früher immer gesagt, ich möchte nicht, dass wir dann irgendwann den Verehrer vor der Tür stehen haben, weil der in der Lage war, die Anschrift zu geolokalisieren. Und jetzt natürlich diese neuen Kriminalitätsformen auch mit Unterstützung von KI eine ganz, ganz gefährliche Sache. Also es ist, glaube ich, auch schwierig, einem Kind, einem Jugendlichen zu sagen, hey Mensch, poste nichts mehr im Internet, aber eigentlich wäre das der beste Rat. Also wenn es nicht gerade eine geschlossene Plattform ist, aber selbst da ist es schwierig, weil du weißt ja nie, ob da nicht irgendeiner drin ist, wie mit diesem Footballer-Beispiel vorher, wo eine Bekannte der Tochter diese Information preisgegeben hat an die Öffentlichkeit. Also ja, zweischneidiges Schwert, und ich weiß, wenn man jetzt einem 15-Jährigen, einer 16-Jährigen sagt, mach mal nix auf Instagram, TikTok oder sonstiges, dann ist der Streit vorprogrammiert. Aber man muss mit den Kindern reden, man muss sie sensibilisieren, man muss ihnen einfach mal aufzeigen, was passieren kann. Und die meisten sollten ja dann genug Verstand haben, um zu verstehen, dass das nicht immer nur auf Klicks und Likes ankommt, sondern dass da vielleicht ein bisschen mehr dahinter steckt.
Absolut. Genau. Apropos digitale Hygiene und Schutz von Daten. Nicht jeder hat ja dann die finanziellen Mittel beziehungsweise die staatlichen Schutz, wie es der CEO von BAC Consulting erging. Was ist denn da passiert, Matthias?
Oh ja, ganz, ganz spannende, interessante Geschichte. Es gab ja letzten Monat diesen Pager- und Funkgeräte-IED-Angriff. Hat jeder von gelesen, braucht man gar nicht mehr im Detail drauf einzugehen. Also israelische Dienste, / das Militär, haben innerhalb der Hisbollah präparierte Geräte platziert und die sind dann irgendwann explodiert. Und relativ schnell kam heraus, dass die Geräte über eine Firma in Ungarn gebaut wurden oder hergestellt wurden, BAC Consulting. Und innerhalb kürzester Zeit kam natürlich auch heraus, wie die Gesellschafterin und Geschäftsführerin dieser Firma heißt, eine gewisse Christina, eine italienischstämmige Ungarin. Und jetzt habe ich mir dann auch mal die Mühe gemacht, mir das anzugucken. Da waren jetzt keine großartigen Usen-Skills vonnöten. Und ich habe direkt Pinterest-Seiten gefunden, Instagram, Facebook, Freunde, so ein bisschen das Profil ihres Lebens. Also da war relativ viel öffentlich geteilt. Und das führt jetzt natürlich auch dazu, dass diese Dame behördlichen Schutz in Ungarn genießt. Denn klar ist natürlich, als Gesellschafterin und Geschäftsführerin dieser Firma, die im weitesten Sinne Menschenleben auf dem Gewissen hat und für die Verwundung vieler Hisbollah-Kämpfer sorgte, natürlich wird die jetzt ein Ziel sein. Und dadurch, dass diese Dame keine gute digitale Hygiene hatte, war es mir innerhalb von 5 Minuten auf dem Handy möglich, viel über sie herauszufinden. Und so wird es vielen anderen Menschen auch ergangen sein. Also wir wollen, glaube ich, gar nicht über diese Operation der Israelis reden, ganz anderes Thema, aber einfach nur die Tatsache, dass zumindest mal in dem Fall ein riesen OPSEC-Fail stattgefunden hat, in dem zu der Person viel zu viel im Netz war, unabhängig davon, ob sie weiß, wofür sie eingespannt wurde oder nicht.
Hm. Du hast ja eben auch gesagt, man muss selbst die digitale Hygiene in den Griff nehmen und teilweise posten ja auch einfach andere Dritte Material über einen und dass man die eben ansprechen kann. Jetzt haben wir noch ein weiteres Beispiel, vielleicht hat es der eine oder andere auch schon gesehen. Harvard-Studenten haben nämlich Smart Classes ein bisschen weiter gedacht und damit dann quasi Echtzeit-OSINT über Personen betrieben, die sie gerade vor sich hatten. Also die haben eine Gesichtersuchmaschine quasi integriert und ein Stück weit auch automatisiert, dass dann eben Ergebnisse zu dieser Person ein bisschen aufbereitet in der Handy-App zu sehen sind. Das heißt, die haben sich dann den Spaß erlaubt, wildfremde Leute kurz anzugucken und dann zu sagen, ach hey, du bist doch hier der Matthias Wilson, du hast doch den Podcast da und du machst doch auch die GoSynCon. Wollt ihr mal sagen, finde ich richtig klasse, was du da alles so veröffentlicht hast. Und die Leute sind natürlich total verdutzt, wer jetzt die Person ist, die sie anspricht. Gerade wenn sie dann nicht so öffentlich in Erscheinung treten. Aber das birgt natürlich extreme Gefahren, wenn ich mir so vorstelle, dass das dann tatsächlich ja Alltag werden könnte. So ein bisschen fühle ich mich dann, als wären wir in einer Folge von Black Mirror, wo irgendeine Technologie weiterentwickelt wird, weitergesponnen wird und man dann in einer Dystopie lebt. Teilweise habe ich so das Gefühl, kombinieren sich gerade so ein paar Folgen von Black Mirror, wenn man so dieses ganze Cybergrooming, KI-Nacktbilder und dann auch noch so Smart Classes vereint, dann sind da natürlich so ein paar Entwicklungen zu sehen, die nicht ganz so positiv sind.
Es ist tatsächlich recht witzig. Ich glaube, am Tag, bevor ich den Artikel gelesen hatte von den Harvard-Studenten, bin ich durch die Stadt gelaufen, bei einem Optiker vorbei und habe da so eine Werbung gesehen, Ray-Ban Meta-Brillen, so richtig dickes Gestell und dachte mir, was ist denn das für ein Käse? Also das ist ja unbequem, würde ich mir nicht aufsetzen. und habe dann erstmal angefangen, wie immer, wenn mich was interessiert, selber zu recherchieren, also ein bisschen Ursinn zu betreiben und bin dann erst auf dieses neue Produkt gestoßen. Und in dem Moment habe ich mir auch schon gedacht, Mensch, ist interessant, aber kann vielleicht auch missbraucht werden. Und zack, einen Tag später oder zwei Tage später kommt dann schon diese Veröffentlichung, was sie da gemacht haben. Und ich glaube zum Beispiel, die hatten auch PIM-Eis mit eingebunden als eine Datenquelle. Also eine wirklich gefährliche Geschichte für die Zukunft, weil es dann vielen Menschen es viel einfacher macht, solche Informationen zu erheben. Aber kleine Einschränkung muss man auch raushauen. So ein Tool wie PIM-Eis, auch wenn es gut ist für den Zweck, es hat doch viele falsche Treffer, viele False Positives. Und jetzt, wo du das angesprochen hast, ich war neulich bei Instagram am Durchflitschen, weil das ist ja auch so wie TikTok mit diesen kurzen Videos oder Reels, macht einen ja auch mal ein bisschen süchtig. Aber dann bin ich über etwas gestolpert, wo es so eine ähnliche App in den USA gibt. Ich glaube, die heißt Cheetah AI. Da kannst du ein Bild von jemandem hochladen und die App sagt dann vermeintlich, ob diese Person Dating-Profile nebenher hat. Und natürlich wird das in diesen kurzen Clips sehr reißerisch gemacht. Irgendein Typ wird angesprochen. Ist deine Freundin, Frau, was weiß ich, dir treu? Oder dein Freund oder Mann? Und dann wird's in die App reingehauen. Dann kommt als Ergebnis raus, ach, um Gottes Willen, er hat ein Tinder-Profil. Und schlussendlich geht das alles so ein bisschen in die Richtung, die wir auch gerade beschrieben haben, dass zum Beispiel solche Rückwärtsbildsuche mit KI-Unterstützung, es wird immer einfacher, sowas zu tun. Allerdings, wir wissen es ja, kann es durchaus sein, dass wir da sehr, sehr viele falsche Treffer haben. Also durch diese Meta-AI-Brillen kann es schon mal sein, dass die falsche Person angesprochen wird. Und im Fall dieser Cheetah-AI-App kann es den Familienstreit, den Ehekrach geben, weil da ein falsches Ergebnis bei rauskommt. Was für mich immer so ein Zeichen dafür ist, ich muss mich mit der Materie auseinandersetzen. Ich muss den manuellen Weg, Informationen zu erheben, kennen. Oder zumindest mal verstehen, bevor ich solche Tools anwenden kann. Aber ich meine, dazu kommen wir nachher noch mal ein bisschen, wenn die Richtung geht, was kann man mit Tools alles machen oder vielleicht auch nicht.
Ja, ich finde es ganz spannend, weil vielleicht erinnerst du dich, vor einigen Jahren wollte Google so ein ähnliches Produkt auf den Markt bringen. Google Glasses.
Google Glass, ja.
Ja, genau. Und damals ist es, glaube ich, an diesem Datenschutzthema auch ein Stück weit gescheitert und viele hatten da auch schon so Bedenken, naja, da werden Daten die ganze Zeit verarbeitet. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt laufen wird, weil ich habe diese Brille tatsächlich schon mal aufgehabt, auch beim Optiker, und ich finde es ein Stück weit zu groß, das vom Gestell, aber ich muss sagen, man sieht es nicht sofort, dass da eine Kamera integriert ist und Mikrofon und Lautsprecher. Also durchaus auch ein interessantes Produkt so an sich. Aber ja, mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
Ja, dann haben wir noch ein weiteres Thema für heute, auf das wir kurz eingehen möchten. Wir hatten schon ein paar Mal in der Vergangenheit erwähnt, dass der Telegram zum Beispiel so ein bisschen das neue Dark Web ist. Also da finden viele Sachen statt, die ja einen kriminellen Hintergrund haben, die vorher eher ja landläufiger Meinung im Dark Web unterwegs waren. Und wir wissen ja auch selber, wie schwierig das Recherchieren mit Telegram ist. Aber glücklicherweise hast du dazu ja auch einen Workshop abgehalten, dass zumindest mal die glücklichen Teilnehmer jetzt ein bisschen besser aufgestellt sind. Aber was ich jetzt hier wieder interessant fand in den letzten Wochen, dass dann Berichterstattung rausgekommen ist, wie zum Beispiel in den baltischen Staaten Menschen über Telegram rekrutiert werden, wahrscheinlich aus Russland heraus, um zum Beispiel Sabotageakte in der Region durchzuführen. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder gesagt haben. Es ist so ein bisschen Dark Web, aber hat eine größere Schnittstelle zum echten Leben. Also dass quasi aus dieser, ich beschaffe mir meine Informationen in irgendeinem schwindligen Telegram-Kanal, dann relativ schnell sich sowas weiterentwickeln kann zu, und jetzt bist du quasi in einer geschlossenen Gruppe, wo man sich noch intensiver, noch radikaler austauscht, bis hin zum finalen Schritt, dass dann in solchen Gruppen Leute rekrutiert werden, bezahlt werden, um außerhalb des Netzes irgendwelche Aktionen durchzuführen. Und das haben wir jetzt nicht nur in diesem Beispiel in den baltischen Staaten, sondern da hattest du was geteilt, Samuel, wo es in Richtung Online-Betrug oder Betrug geht.
Genau, ja, tatsächlich auch ein Teilnehmer von dem Telegram-Workshop hat sich nämlich mal die Mühe gemacht und ist mal in eine ja in eine Gruppe für Betrüger eingetaucht und hat sich mal angeschaut, was werden denn da für Tipps und Tricks verraten. Und da ging es dann im Grunde einfach um eine Betrugsmasche. Teilweise ist dann immer spannend, inwiefern werden die Leute betrogen, die andere betrügen wollen, oder inwiefern geht es da tatsächlich dann um Betrug gegen Dritte. Also da gibt es ja alle möglichen Varianten. Was ich aber gerade noch zu Telegram sagen wollte, ist, so ein Stück weit ist es natürlich eine Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird und hat sich auch so entwickelt als Plattform, die man gar nicht verlassen muss, um tiefer einzutauchen, wie du das gerade so schön beschrieben hast. Man kann natürlich einfach hingehen und das für alltägliche Dinge nutzen, seine Informationen dort bekommen, man teilweise sogar für OSINT-Recherchen diese ganzen Bots verwenden, was im Grunde ja einfach nur Tools sind, die dann eben innerhalb dieser Infrastruktur laufen. Aber man hat eben auch diese Privatsphäre, Features, geschlossene Gruppen mit einem gewissen Level an Anonymität. Also da ist die Bandbreite einfach sehr groß und man muss eben die Plattform nicht verlassen. Das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit. Sonst war es halt so, du bist über YouTube auf ein Video gekommen und von dort wurdest du dann weitergeleitet oder von einer anderen sozialen Plattform dann eben der Schritt in eine Telegram-Gruppe. Da wechselst du einfach die Plattform und das Medium und diesen Bruch hat man jetzt nicht mehr, sondern das funktioniert alles innerhalb dieses Programms. Und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, kleine Randnotiz, weil du gerade so gemeint hast, ja, bei Instagram scrollt man ja jetzt auch durch. LinkedIn hat das mittlerweile auch. Jetzt kommen die ganzen Content Creators auch zu LinkedIn und haben ihren Business Content.
Ja, das hatte LinkedIn doch auch schon mal vor 2 Jahren probiert, auch mit Stories oder so.
Genau, die Stories hatten sie und dann hatten sie, glaube ich, auch diese Live-Diskussionen kopiert, als das mit der Pandemie groß wurde, ne, dass man diese Audio-Chats hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Plattform hieß, die das als erste hatte. Clubhouse, ne?
War das Clubhouse? Ja, gab's auch mal, jetzt wo du sagst.
Genau, und das hatte LinkedIn doch auch kopiert. Dann hatten sie die Stories, das haben sie wieder eingestellt und jetzt haben sie ein Video-Feed.
Ja, so wie wir eingangs gesagt haben, man muss ständig am Ball sein. Es tauchen immer wieder neue Möglichkeiten auf bestehenden Plattformen auf. Es tauchen neue Plattformen auf. Und ich meine, wir hatten vorhin ja auch drüber gesprochen, die Nutzung sozialer Medien in Deutschland. Ich glaube, da hattest du eine Studie von ARD, ZDF war es, glaube ich, geteilt.
Genau, die haben wir jetzt gar nicht mit reingenommen. Aber was eben zeigt, es gibt eine Vielfalt von Plattformen und dass man auch solche Statistiken natürlich gut verwenden kann, um sich zu überlegen, wenn jetzt mein Rechercheobjekt in Deutschland ist, dann kann ich mir natürlich angucken, okay, was sind denn da die häufigsten Apps? Und ich war ganz überrascht, dass da Apps wie Mastodon und Blue Sky doch schon unter den Top 10 mit dabei sind. Die hätte ich jetzt so aus meiner subjektiven Wahrnehmung eher als Nischenprodukte wahrgenommen. Natürlich sind die Nutzerzahlen deutlich geringer als jetzt die Top Player wie Instagram, Facebook, TikTok und Co. Aber dass die überhaupt so hoch mit dabei sind, fand ich dann doch etwas überraschend.
Ja, wie immer, wir müssen am Ball bleiben, uns mit den neuen Plattformen auseinandersetzen, um zu schauen, wie wir da am besten recherchieren können. Und ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn ich ein Rechercheziel habe, eine Person, dann muss ich auch vorher immer so ein bisschen im Profiling machen. Was ist das für eine Person? Ah, Deutscher. Gut, dann habe ich eine Liste von 10 sozialen Medien, die der nutzen könnte. Und bei Mastodon zum Beispiel, da fällt mir immer sofort ein, oh, vielleicht ist das jemand mit einem IT-Background, weil ich weiß, dass viele ITler sich dort tummeln. Und da all das muss da mit reinspielen und dann geht man gezielt auf die Suche. Oder wenn man Zeit hat, schaut man sich alles an, aber Zeit ist meistens ja auch so ein limitierender Faktor bei Recherchen.
Genau, das müsste die Folge zur Personenrecherche gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also wer es noch nicht gehört hat, mal zu den alten Folgen scrollen und da durchhören. Ja, dann haben wir ja irgendwie so insgesamt gesagt, oder ein Thema, was hier in dem Podcast auch immer präsenter wird, ist natürlich das ganze KI-Thema. Und da hattest du einen ganz spannenden Artikel von Wired geteilt über eine Firma, die schimpft sich Global Intelligence.
Ja, das ist für mich eine Firma, die was sehr Unseriöses macht, aber leider Gottes scheinbar erfolgreich. Zwar geht es darum, dass amerikanische Strafverfolgungsbehörden bei dieser Firma für ab $300 beginnend einen Bericht einkaufen können, wo die Firma sagt, wir können Personen wirklich minutengenau und sehr genau geolokalisieren. Und wie die das machen, verraten sie nicht wirklich, sondern sagen einfach, das ist im weitesten Sinne OSINT, so machen wir das. Und leider Gottes gibt es viele Strafverfolgungsbehörden in den USA, die diese Dienste in Anspruch nehmen. Und schlussendlich gab es auch schon Gerichtsprozesse, wo dann solche Berichte, solche Ergebnisse als Beweismittel zugelassen wurden. Und jeder, der sich mit dem Thema IP-Geolocating, also dem Geolokalisieren auf Basis von IP-Adressen, wer sich schon damit beschäftigt hat, weiß, dass das eigentlich fast überall auf der Welt sehr ungenau ist. Und wie diese Firma jetzt diese Informationen so weit herunterbricht, dass sie sagen können, in der Minute war eine Person an dem Standort, das macht sie nicht wirklich klar. Das macht die Firma natürlich auch vor Gericht angreifbar. Also wenn die Gegenseite sagt, jetzt zeig mir mal, wie das funktioniert. Aber das ist für mich auch so ein bisschen ein erschreckender Trend, dass jeder, gerade auch bei Strafverfolgungsbehörden, versucht, so diese One-Click-Lösung zu haben, dieses Tool, wo im Endeffekt, ja, auf Deutsch gesagt, es scheißegal ist, wie das Ergebnis zustande kommt. Hauptsache, man hat ein Ergebnis. Und ich glaube, wir zwei haben da ein bisschen eine andere Meinung, dass man sowas gerne nutzen kann, wenn man versteht, was da drunter liegt. Und dem Artikel, wenn man sich den durchliest, und wir werden den auch in den Shownotes posten, dann ist das eine ganz spannende Geschichte, weil dann die Firma irgendwie behauptet, ja, und das Gerät von dem Verdächtigen war dann in der Nähe irgendeines Druckers eingeloggt und hat sich damit versucht zu verbinden. Also wirklich auch technisch, teilweise sehr, sehr abstrus, aber es wird nicht hinterfragt, weil derjenige, der den Bericht anfordert, eigentlich keine Ahnung davon hat, aber froh ist, dass er ein Ergebnis hat, was zu seinem Fall tatsächlich passt. Und das zeigt einfach, bevor ich Tools nutze, bevor ich Plattformen nutze, muss ich Ahnung davon haben und dann kann ich das Ergebnis erst bewerten.
Ich muss so ein bisschen schmunzeln, als du die Geolocation von IP-Adressen angesprochen hast, weil tatsächlich ist es so, dass, oder es war zumindest früher so, dass wenn man IP-Adressen herausgefunden hatte, man eben nachgeguckt hat, okay, wo kann ich die geolokalisieren? Wo ist der Ursprung? Und es gibt in Deutschland, in Hessen, einen kleinen Ort, der wurde dann immer als Ort angegeben, wenn eben der Ursprungsort nicht genau bestimmt werden konnte, weil das die Mitte von Deutschland ist. Und dann haben die ganz viele Auskunftsersuchen immer bekommen. So, ja, hier, wir haben die IP-Adresse ermittelt und die muss von da kommen. Daran hat mich das gerade erinnert und ich sage den meisten Leuten immer, man kann darüber vielleicht das Land rausfinden oder teilweise die Stadt, wo der Server vielleicht steht, aber das ist dann schon das Höchste der Gefühle. Also diese Vorstellung wie in Hollywood-Filmen, wo man dann trianguliert über die IP-Adresse und dann kommt man ins Gebäude und sogar noch Stockwerk, so ist das natürlich nicht.
Kurze Anekdote, weißt ja, ich habe ja immer welche Geschichten zu erzählen. ich hatte mal zusammen mit Steve Harris, Nix Intel, einen Artikel geschrieben zum Thema IP-Geolocating. Und der Grund, weswegen ich damals diesen Artikel geschrieben habe, ist, weil ich mich so über einen Menschen geärgert hat, einen der Größen in der OSINT-Szene, nennen wir ihn einfach Hank, der behauptet hat, im Rahmen dieser hier Ghislaine Maxwell, keine Ahnung, Kinderpornografie-Ringe und so weiter und so fort, also diese ganze Jeffrey Epstein-Geschichte, dass er den Standort einer gewissen Person gefunden hatte und dass das auf der wenn ich es richtig verstehe, auf einem Anwesen der Familie Hadid ist, also von diesem Model Gigi Hadid und so weiter und so fort. Und dann hatte ich auch mal nachgefragt, wie kommt denn das zustande, weil auf Basis einer IP-Adresse geht das nicht wirklich. Weil er mir erklärt hatte oder er hat es öffentlich gemacht, weil er hatte E-Mails verschickt mit Canary Tokens, also sprich quasi, dass die E-Mail dann bestätigt oder der Empfänger eine Bestätigung rausschickt, von wo aus wurde das geöffnet und er hat dann diese IP-Adresse geolokalisiert und das war quasi dieses Anwesen der Familie Hadid, die übrigens sehr angepisst war, als das in die öffentliche Berichterstattung gegangen ist. Und dann haben dann der Steve Harris und ich dazu Artikel geschrieben, wieso dieser Use Case nicht funktioniert. Und ich habe es dann auf die Spitze getrieben und habe dann nochmal einen weiteren Artikel geschrieben und bin dann in Österreich, in Deutschland unterwegs gewesen mit meinem Mobiltelefon und habe da auch gezeigt, wie sich das verhält mit IP-Adressen. Und das Ende vom Lied ist tatsächlich, es ist für den Otto-Normalverbraucher, selbst mit den großen guten Datenbanken wie MaxData und zwei, drei anderen, fast unmöglich, das auf ein Haus herunterzubrechen, geschweige denn auf einen Ort. Und wenn das jetzt mit einem Mobiltelefon war, eine IP-Adresse, dann kannst du, wenn du Glück hast, das auf die Hälfte eines Landes runterbrechen. Und wenn mich nicht alles täuscht, zumindest habe ich das zugetragen bekommen, dann ist dieser Artikel auch in einer Verleumdungsklage mitgenutzt worden, um genau sowas dann zu widerlegen, wieso das nicht möglich sein kann. Also ganz spannende Geschichte.
Ja, ich erinnere mich an den Artikel. Ich fand den klasse. Da bist du, glaube ich, auch so ein bisschen noch auf Funkzellen eingegangen, ne?
Genau, das auch noch, weil das nur mit eine Rolle spielt. Aber ja, wahnsinnig spannendes Projekt. Aber eigentlich habe ich das nur gemacht, weil ich mich halt so über Falschinformationen geärgert habe, die unter dem Gesichtspunkt O sind, verteilt wurden. Und ich glaube, jetzt so dieser Ärger, den ich in mir habe, den hat auch mein guter Freund Sektor 35 mit sich rumgetragen, bis er das in einem aktuellen Artikel niedergeschrieben hat. Samuel, wo geht's denn in dem aktuellen Artikel vom Sektor drum?
Ja, im Prinzip macht er seinem Frust ein bisschen Luft über, er nennt es Black-OSINT-Tools oder Blackbox-OSINT-Tools und beschreibt da einfach die Probleme, die mit Tools, so ein bisschen wie Global Intelligence, was du eben angesprochen hast, man gibt denen einen Suchparameter und das spuckt einem aus, hier, das ist das Ergebnis, was ich habe, und man versteht überhaupt nicht, wie kommt das zustande. Das passiert alles unter diesem Deckmantel. Wir machen da krassen OSINT-Shit und du musst uns das glauben und vor allem musst du es uns teuer bezahlen. Und da gibt es natürlich so einige Beispiele, die gerade so auf diesen OSINT-Markt brechen. Und da hat er eben dargelegt, was ist der Intelligence Cycle? Was spielt es für eine Rolle, Verifikation zu betreiben und Datenanalyse? Was sind da so die Grundsätze? Also hat das wirklich sehr fundiert auch aufgebaut und zieht dann eben das Fazit, dass man mit solchen Tools sehr vorsichtig sein muss.
Ja, schlussendlich beschreibt er in diesem Artikel, man muss diese Skills grundlegend schon haben. Man muss in der Lage sein, selber zu recherchieren, vor allem auch Informationen zu verifizieren. Und dann steht ja der Nutzung von solchen Tools nichts im Wege. Und was er auch sehr schön beschreibt, ist, wenn ich ein Ergebnis erhalte von so einem Tool und ich kann mir keinen Reim drauf machen, dann muss ich die Firma anfragen und sagen, erklär mir mal, wie du dazu gekommen bist. Weil auch gerade im Bereich Strafverfolgung, Gerichtsbarkeit, bringt es eigentlich nichts, wenn ich sage, das ist halt irgendwo aus einer Maschine rausgeploppt. Und man kann nicht darlegen, wie man dazu gekommen ist, wie jetzt in dem eben zitierten Fall von Global Intelligence. Und ob die Firma das preisgibt oder nicht, das ist die andere Frage. Aber ich persönlich glaube, dass jede Firma, die in diesem Metier unterwegs ist, zumindest mal bis zu einem gewissen Grad preisgeben muss, wie sie zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Denn ich habe es selber auch in meiner Vergangenheit erlebt, als ich noch bei einer großen Versicherung gearbeitet habe und habe auch Recherchen betrieben im internen System, dann war es auch manchmal so, dass da Datenfehler drin waren, dass da Sachen falsch verknüpft waren. Man ist ja klar, bei der Masse an Daten, die da irgendwo rumschwirren, dann kann das mal passieren. Und dann musste ich natürlich auch immer alles doppelt und dreifach prüfen und das ein oder andere Mal kam es vor, dass ich eine gewisse Erkenntnis nicht nutzen konnte, weil ich nachweisen konnte, dass das so faktisch falsch ist. Also wirklich ein Fehler in einer Datenbank. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss verstehen, wie sowas funktioniert, wie ich dazu komme. Ich muss es verifizieren. Und wenn ich es nicht kann, dann muss ich den Hersteller fragen können, sag mal, wie machst du das denn? Und da erwarte ich, dass ein solcher Hersteller transparent ist und verrät, wie funktioniert das. Aber ich meine, das Thema Transparenz haben wir ja auch nicht zum ersten Mal auf der Agenda. Also Transparenz fängt ja auch schon damit an, bevor ich etwas einsetze, wo ich sensible Daten reinpacke, wo kommt denn jemand her? Was haben die für einen Background? Was machen die vielleicht mit den Daten? Und ich glaube, da haben wir vielleicht ähnlich wie letzte Woche wieder so ein kleines Highlight. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nicht letzte Woche, sage ich, letzten Podcast, wo wir so ein bisschen in eine kleine Live-Recherche einsteigen wollen.
Ja, eine Firma, die du ja sehr gerne immer ein bisschen näher unter die Lupe nimmst, nennt sich ja Social Links. Was ist denn dein Problem mit Social Links?
Social Links, für die, die es nicht wissen, ist ein Tool, welches im Endeffekt SockMint Services, also im weitesten Sinne, anbietet, also sehr stark ist bei der Recherche in sozialen Medien zu Personen. Das Ganze gibt's quasi als Standalone, aber auch als Plugin, als Transform für Maltego, also nur so zur Basis. Jetzt muss man wissen, dass es sich bei Social Links um eine russische Firma handelt. Was von der Firma ja nicht versucht wurde zu dementieren, aber so ein bisschen zu verschleiern. Das heißt, die Firma hatte mal ein Büro in Amsterdam oder haben es immer noch, aber das ist nur ein Briefkasten, der an der Wand hängt. Die sind jetzt inzwischen in den USA unterwegs. Und es ist ja so, dass wir, wenn wir nach Russland gucken, auch schon vor dem Ukraine-Krieg, es meines Erachtens mit einem Unrechtsstaat zu tun haben, mit einem autoritären Staat, wo ich mir wirklich überlegen würde, will ich meine sensiblen Daten, meine Ermittlungsdaten an eine russische Firma übertragen? Unabhängig davon, wo die Server stehen oder auch nicht. Das Ganze ist relativ interessant, weil wenn man sich die Historie anguckt, und es ist ein gutes, nettes Tool, dann wurde halt immer wieder versucht zu verschleiern, hey, wir sind nicht aus Russland und unsere Leute sitzen ja überall. Aber das lässt sich ja auch mit OSINT ganz anders oder ganz einfach recherchieren. Also da hatte ich dir ja vorhin auch was geschickt. Wir werden es auch in den Shownotes posten. Eine Jobanzeige für einen CTO der Firma, wo Mitte 21 drinsteht. Wir haben zwar ein Büro in Amsterdam und wir haben irgendwann mal was in den USA, aber unser R&D-Team mit 20 bis 30 Leuten sitzt weiterhin in Moskau. Das muss ich wissen. Das heißt, wenn ich als Vertreter zu Social Links gehe und die sagen mir, ja, wir sitzen ja in Holland, alles gut, alles fein, und tatsächlich sitzen aber alle, die entwickeln, die tun, die machen, in Moskau, dann hat das Implikationen. Jetzt, seit Anfang 22, noch mehr als zuvor, aber auch schon vorher. Also da für mich auch schon wieder so eine gewisse, ja, Intransparenz, die ich sehr schade finde. Und ich will jetzt nicht sagen, alles ist schlecht, was aus Russland kommt, aber muss halt wissen, wenn ich dort sitze, wenn ich dort agiere, dann unterliege ich der Jurisdiktion eines Unrechtsstaats, eines autoritären Regimes. Und da muss ich ehrlich sagen, als Strafverfolgungsbehörde, und ich weiß, es gibt Strafverfolgungsbehörden in der Dachregion, die dieses Tool einsetzen, potenziell gäbe es da die Möglichkeit, dass die Daten aus der Ecke abgegriffen werden.
Und tatsächlich finde ich das den schockierendsten Umstand, weil ich nicht weiß, ob dieses Risiko bewusst eingegangen wird und man sich im Klaren ist, wer steht dahinter und man wirklich diese Risikoabwägung vollzogen hat, oder man wirklich einfach sich von den schönen Graphen dem Marketing blenden lässt und ja, jetzt hat man eine Lösung, die einem genau das liefert, was man gerne haben wollte und das deswegen einsetzt und nicht weiß um den Umstand, dass eben, wie du es ja dargelegt hast, auch über diese Stellenanzeige, dass eben die Entwicklung und das Development-Team auf alle Fälle Russland Fokus hat, nicht mehr, genau.
Inzwischen nicht mehr, aber scheinbar sind sie ja. In Litauen umgezogen, aber gehopst wie gesprungen. Ganz interessant finde ich das, wo du das ansprichst, ob die Leute das nicht wissen oder nicht wissen wollen. Ich glaube, da ist sehr viel Naivität dabei. Und versteht's mich nicht falsch. Ich persönlich würde auch im Bereich deutscher Strafverfolgungsbehörden am liebsten auch kein amerikanisches Tool einsetzen, wenn ich weiß, dass dort die Server gehostet sind und dort die Daten vielleicht Eingang finden. Denn wir brauchen uns nur mal die DSGVO-Diskussionen angucken zum Einsatz von Microsoft-Produkten. Und viele Unternehmen nutzen diese Produktreihe nicht mehr so, wie sie es früher getan haben, weil die sagen, wird alles drüben in den USA gehostet, da haben wir ein DSGVO-Problem. Und zeitgleich wird dann von sehr sensiblen Arbeitgebern, ob das jetzt eine Strafverfolgungsbehörde ist oder ein Unternehmen, gesagt, aber weißt du was, wenn ich jetzt so ein OSINT-Tool habe, dann ist mir das alles egal. Hauptsache, es funktioniert. Das ist so ein bisschen mein Punkt, dass man sich einfach anguckt, wer steckt denn dahinter? Und erwarte ich auch von einer Firma, dass die dahingehend transparent ist. Und schlussendlich, ich meine, das Beispiel mit Lampire, anderes lustiges russisches Tool, habe ich früher auch viel drüber berichtet, geht so in die gleiche Ecke. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu schauen. Wir können ja auch nach England gucken und haben ein ähnliches Beispiel für Intransparenz.
Genau, Ozint Industries haben wir uns auch schon mal ein bisschen näher angeschaut. Und bei Ozint Industries hat man ja zum einen schon mal das Problem, man gibt was ein und man kriegt wunderbare Daten zurück. Also die Ergebnisse, das ist cool, aber es ist auch intransparent, wo kommen die Daten denn her? Auf welchem Weg werden die überprüft? Wie werden hier diese Accounts gefunden? Und dann war es ja so, als ich mir damals die Firma mal angeschaut hatte, gab es da diese 18-Jährige in Brasilien. Und du hast dir das Unternehmen jetzt nochmal neu angeschaut. Was hast du denn da festgestellt?
Ja, die Hauptgesellschafterin des Unternehmens war eine 18-jährige Brasilianerin zum Zeitpunkt der Einrichtung des Unternehmens, die überhaupt keinen Footprint hat. Also entweder hat sie verdammt gute OPSEC oder es ist tatsächlich eine Fake-Persona. Das mag ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe eine Meinung dazu, aber kann sich jeder selbst sein Bild machen. Und jetzt ist diese Dame als Hauptgesellschafterin ersetzt worden durch eine nicht vorhandene Firma, also die sich in keinster Weise irgendwo recherchieren lässt. Und das sind auch so Sachen, das muss ich mir vorher angucken. Also wem gehört denn so ein Tool? Wer steckt denn dahinter? Wie ist die technische Infrastruktur? Also da muss man seine Due Diligence machen. Und schlussendlich wirklich die Kombination an allem. Ich meine, geile Ergebnisse, ohne Frage. Echt cool. Aber es gibt dann doch so Bereiche, wo ich sage, ich muss wissen, wie das technisch erhoben wird und wie es technisch funktioniert, damit ich so ein bisschen die Beweiskette habe, um das nachher einbringen zu können. Und zeitgleich will ich wissen, wer dahinter steckt. Und um so ein bisschen den Kreis zu schließen, jetzt haben wir also euch ein bisschen an unseren Gedankengängen teilhaben lassen und so zwei, drei Sachen reingehauen, die wir dann auch schlussendlich in die Shownotes packen werden. Zum Beispiel einen Handelsregisterauszug. Ne? Da zahlt sich Firmenrecherche internationale aus. Haben diese beiden Unternehmen, Ozint Industries und Social Links, sich jetzt zusammengetan und machen gemeinsam Webinare, machen gemeinsam Schulungen und bieten ihre Services gemeinsam an. Und das sind halt wieder so Sachen, wo man sagen muss, alles klar, wenn ich das eine Tool aus England nutzen möchte, dann muss ich für mich die Entscheidung treffen, kann ich das, wenn sie sehr eng mit dieser anderen Firma verbandelt sind, die ich vielleicht nicht mag? Oder muss zumindest mal bei beiden Stellen die richtigen Fragen stellen.
Ja, eine Frage, die man bei Ozint Industries vielleicht auch stellen muss, ist, wenn man sich anschaut, sie haben ein Programm für Journalisten, denen sie gratis Zugang gewähren und ein Programm
für Behörden ebenfalls.
Genau. Und wenn man sich jetzt anguckt, wer sind denn die Nutznießer von Ozint, dann fallen zwei der größten Personengruppen als potenziellen Kunden quasi schon weg. Das kann natürlich
zahlenden Kunden.
Ja. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, ist da ein Businessplan dahinter? Wir schreiben die ersten 5 Jahre rote Zahlen und machen uns einen Namen. Oder aber, wo kommt das Geld her? Und ja, den Gedanken sollte vielleicht auch jeder mal mitnehmen und sich dann überlegen, welche Daten gibt man da ein.
Also haben wir mal wieder eine schöne Folge gemacht mit Tool-Bashing. War diesmal zum Glück nicht ganz allein damit, sondern wir ticken da gleich, was das Thema Hintergründe und Transparenz angeht. Und nochmal zur Klarstellung. Es geht nicht darum, irgendwelche Sachen schlecht zu reden, weil sie schlecht funktionieren, sondern einfach im Bereich Intelligence, wenn man mit sensiblen Daten arbeitet, einfach darauf aufmerksam zu machen, dass ich mir schon sehr, sehr gut Hintergründe, Personen, Techniken angucken muss, bevor ich sensible Daten irgendwohin liefere.
Ja, zumindest einfach diese Risikoabwägung vornehmen und sich bewusst dann dafür oder dagegen entscheiden. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Weil man kann durchaus auch Tools, die dubios sind, einsetzen, aber dann muss man eben wissen, wofür und womit fütter ich die und in welcher Umgebung lasse ich die dann vielleicht auch laufen. Weil das Problem haben wir auch bei einer Bilderrückwärtssuche mit PimEyes, Google und den anderen Suchmaschinen. Da gebe ich den Leuten auch immer mit, ladet nur das hoch, was nicht sensibel ist und wirklich nur den Bildausschnitt, den ihr tatsächlich geolokalisieren wollt. GeoSpy genau das Gleiche.
Und da bin ich schon sehr gespannt, wenn wir zur nächsten Podcast-Folge zusammenkommen, welche Reaktionen wir mit dieser Folge hervorrufen, ob positiv oder negativ. Aber wie immer, ihr könnt auf Social Media kommentieren, eure Beiträge dazu abliefern. Ihr könnt uns auch anschreiben mit Feedback, würden wir uns sehr freuen. Und ich glaube, dann haben wir mal wieder eine schöne, runde Folge, Samuel.
Ganz deiner Meinung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Matthias.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Das war Osens Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wilson. Abonnieren Sie den Podcast auf osind.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osind.studio.